Så länge du deine kropp är för guld förkauft. Es ist nicht so, dass du einen normalen Job hast.
Der Diskurs gehört neu geführt und der hat eine Bruchlinie und das ist die Bruchlinie nämlich zwischen Männern und Frauen und nicht zwischen den Feministinnen.
Willkommen zum Terre des Femmes Podcast. Der Podcast, der wachrüttelt. Prostitution, ein Leben zwischen Gefahr und Ausbeutung. Ich fahre mit Andrea Staudenherz in ein Seminarhotel im Umkreis von Wien. Wir werden dort Dana besuchen. Sie ist 33 Jahre alt und hat viele Jahre als Prostituierte gearbeitet. Andrea Staudenherz bietet Frauen Ausstiegsprogramme aus der Prostitution an. Dazu geht die zweifache Mutter selbst in die Bordelle und spricht dort die Frauen an.
Es ist ja oft so, dass man Frauen in den jetzt Hausnummer im 20. Bezirk in einem Studio trifft und dann bist du einmal im 17. Bezirk unterwegs und dann siehst du sie dort wieder. Also es ist auch immer so ein Wandern von den Frauen durch die diversen Lokale.
Warum ist das so?
Vermutlich, um den Kunden Abwechslung zu bieten oder bei den Frauen auch oft so, wenn sie jetzt dort zu wenig verdienen, dass sie es einfach woanders probieren. Es gibt so einzelne Lokale, wo es eben der Chef nicht wollte, aber genau sowas hat mich dann eigentlich immer gereizt, es wieder zu versuchen.
Wir kommen im Hotel an, wo Dana heute arbeitet. Andrea hat ihr den Job vermittelt.
Wann bist du nach Österreich gekommen? Wie lange ist das her?
Seit drei Jahren.
Seit 3 Jahren?
Ja.
Und davor hast du wo gewohnt?
In Rumänien.
In Rumänien?
Ja.
Und hast du das schon vorher gewusst, wie das werden wird?
Ja.
Das hast du gewusst, das haben sie
ja
alle gesagt. Und was hast du gesagt?
Ich habe akzeptiert, weil ich habe keine andere Möglichkeit. Mhm.
Eine rumänische Familie verhalf ihr zu den notwendigen Papieren. Und in deren Wohnung wohnte sie auch die erste Zeit. Für die Unterkunft zahlt sie der Familie Miete. 500 Euro für ein Bett.
Nein, ich hatte keine meine eigene Zimmer, so wie hier.
Okay, du hast dort gewohnt, wo du auch gearbeitet hast.
Ja.
Das Bett ist ihr Arbeitsplatz und auch ihre Wohnung. Sie teilt es mit 10 bis 15 Männern am Tag.
Es gibt immer jemanden, der dabei hilft. Also da ist jemand da, der ein Interesse hat, dass du in die Prostitution gehst. Und das sagen auch Prostituierte in Deutschland, also die nicht über die Grenze gebracht worden sind.
Anna ist Ordensschwester und betreut eine Wohngemeinschaft für Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen. Sie begleitet jedes Jahr ca. 15 Frauen in ein neues Leben. Sie erzählt, dass die Frauen immer via Keiler oder auch Keilerinnen in die Prostitution kommen.
Eine Nigerianerin hat mal gesagt, da gibt es Leute, die sehen dir das an. Die sehen dir das an, dass die halbe Familie im Bürgerkrieg gestorben ist oder irgendwie sowas, dass du alleine bist, dass du verzweifelt bist. Die sehen dir das an. Auch aus dem Bereich des Menschenhandels, wo dann eine sagte, ja, und dann kommt die ehemalige Schulkollegin aus Deutschland und sagt, wie, du hast keinen Job, du bist arbeitslos, ich habe eine Arbeit für dich in Deutschland. Dir einen Pass besorgt, sagt, wie du überhaupt nach Österreich oder Deutschland oder Frankreich kommst, das organisiert. So funktioniert das dann meistens.
Ich meine, es gibt auch Frauen, die jetzt in Deutschland geboren sind und in der Prostitution sind. Sind ja nicht prozentuell jetzt so viele, die sagen, bis dahin musste ich es machen, ohne Geld dafür zu bekommen.
Anita Kinnesberger ist Autorin des Buches Fucking Poor und Mitbegründerin der Initiative Stopp Sexkauf.
Die Frauen selber in der Prostitution sagen es, sie kennen. Alle haben eine Geschichte. In der Prostitution zu sein, du hast eine Geschichte, die dich dorthin vorbereitet. Und wir als Gesellschaft machen da mit.
In den ersten Monaten in Österreich verdient sie viel Geld. Und Dana sagt, dass das üblich ist.
Erst um 2 Monate habe ich viel Geld gehabt. Nach den 6 Monaten ist nichts mehr so wie am Anfang.
Die Frauen arbeiten viel, aber vernachlässigen ihre Sicherheit und ihre Gesundheit.
Wenn sie als Prostituierte arbeiten, gelten sie als Sklave der Kunde, weil du musst der Markt was sagt.
Kann man auch Angst haben?
Oh ja, sehr Angst.
Wenn man den Frauen zuhört, dann sind die teilweise 20 Stunden damit befasst, ihren Lebensunterhalt so zu verdienen, dass sie dann mit 15, 20 Männern an einem Tag Dinge verrichten müssen, die sie eigentlich nicht wollen. Das ist ja auch ein Teil dieses ganzen neoliberalistischen Diskurses. Diese Normalisierung, zu sagen, es ist Arbeit, heißt am Ende des Tages, das darf auch vermittelt werden am Arbeitsamt. Es ist eine Dienstleistung, also all diese Worte, die dann gefunden werden, um es zu beschönigen. Es ist das Gleiche, was eine Krankenpflegerin tut. Na, ich bin als Krankenpflegerin noch nie gezwungen worden, Verhandlungen zu setzen, die der Prostitution gleichkommen. Ich bin Krankenpflegerin vom Beruf. Das heißt, wir als Frauen haben die Verantwortung, dass wir das Leben der Männer 24 Stunden am Tag auch noch mit sexuellen Leistungen zu versehen haben. Und die haben automatisch den Anspruch, dass sie das auch kriegen, weil wir das zulassen als Gesellschaft.
Ich habe viele schlechte Dinge hier in Österreich gesehen. Beispiel, eine Frau macht Lulu für einen Mann. Ich habe gesehen, ich war in einer Stammkunde und er hat die andere Mädchen bestellt von einer Agentur. Und diese Frau war so wie ein Hund spazieren mit dem Haus. So wie ein Hund.
Wenn jemand mit einer Frau wie mit einem Hund spazieren möchte, kann er dann auch noch gefährlichere Dinge machen? Also ist das
ja, kann schlagen oder. Ich habe gesehen, er hat mit dieser Frau gesagt, kannst du meine Füße küssen? Was ist das? Das ist ein Blödsinn. Ich habe einen anderen Mann gesehen, er wollte bei mir rein die ganze Hand geben. Ich habe gesagt, nein.
Manche Männer zahlen dafür, dass sie geschlagen werden. Und für viele Frauen ist auch das eine traumatische und belastende Erfahrung.
Eine Frau ohne Schlag, ein Mann, wird fühlt nicht so gut. Ich glaube, die hat im Kopf viele Probleme, aber normalerweise ein Mann, normales Mann, macht nichts das. Aber das wahrscheinlich kommt auch von Kindheit.
Eine Dienstleistung wie jeder andere auch?
Von einer Arbeit muss man leben können. Und das wissen wir, dass die meisten Prostituierten dann einen ganz minimalen Standard haben, aber unglaublich viel Geld abliefern müssen an ihre Vermieter, Hotelbetreiber, die ein Laufhaus haben. Und jetzt kennen wir viele Frauen, die in der Prostitution waren, die sagen, nichts bleibt einem übrig. Nicht einmal in dem High-Segment des Escorts.
Die Zuhälterlobby ist international gut vernetzt und hat jahrzehntelange Erfahrung in der Anwendung des Internets. Sie steuert den Diskurs über Prostitution durch Fake-Accounts und gezielte PR-Arbeit. Das Ziel ist es, Prostitution als normale Dienstleistung zu etablieren und zu verhindern, dass Männer, die Sex kaufen, in die Kritik kommen. Denn das ist schlecht für das Geschäft. Und ihre Bemühungen sind erfolgreich. Heute streiten vor allem Feministinnen unter sich über die Für und Wider von Prostitution. Die Sexkäufer kommen in dieser Debatte so gut wie gar nicht vor. Als wären sie nur Randfiguren. Warum befriedigt das manche Männer, sich das Einverständnis zu Sex zu erkaufen? Oder ist genau das der Reiz für sie? Dass die Frauen sich ein Nein nicht leisten können?
Ich habe auch ohne Kondom ausgemacht, weil ich kann nicht so momentan schwanger sein.
Aber wollten das viele Männer machen?
Ja, ja.
50% oder wie viele?
60, 70 wahrscheinlich.
Eher mehr?
Ja. Ich habe auch Chlamydia-Infektion bekommen, wegen ohne Kondom zu machen. Ja. Ich habe alle Krankheiten bekommen.
Wer geht in der Corona-Zeit ungeschützt in jedes Bordell? Also ich wohne neben drei Bordellen. Die sind da reingegangen, wo schon Maskenpflicht bestanden hat. Die Gesetzlosigkeit in sich ist so attraktiv. Warum wollen die Männer genau das? Warum ist das für die so attraktiv? Und wir fordern sie nicht heraus, mit uns zu diskutieren und zu sagen, warum will ich ins Bordell gehen, für etwas Geld zahlen, was ich sonst nicht kriegen darf? Was ist das überhaupt für ein Anspruch?
Freiwilligkeit ist im Zusammenhang mit Prostitution ein sehr dehnbarer Begriff und eine Frage des Blickwinkels.
Da gibt es wirklich Frauen, auch die bei uns in der Schutzwohnung waren, die ihr Baby da bekommen haben. Zum Beispiel eine, denke ich ganz konkret, eine Rumänin, die hat 6.000 Euro im Monat verdient. Die Eltern haben sich ein neues Haus dafür gebaut. Die Schwester und der Schwager haben einen Mercedes gekauft. Und sie hat erzählt, was sie für ihre Familie leistet. Also das war ihr Selbstwert. Für mich ist das Ausbeutung pur. Und sie hat nach 3 Monaten, wo sie das Kind entbunden hat, ist sie auch wieder zurückgegangen. Also das, denke ich, ist vor allem bei unseren Ungarinnen, Rumäninnen ein ganz großer, auch bei den Chinesinnen ein ganz großer Faktor, die Herkunftsfamilie, die Teil des Ausbeutungssystems ist.
Dana kommt aus einer dysfunktionellen Familie.
Mein Vater war sehr Alkoholiker. Und hat mit meiner Mutter immer gestritten, geschlagen.
Dein Vater lebt nicht mehr, oder?
Na, Gott sei Dank.
Der ist am Alkoholismus gestorben?
Ja.
Und er war ein Tyrann?
Sehr aggressiv.
Hat man ihm Angst gehabt?
Schimpfen, schlagen, die Kinder auch.
Die Brüder auch?
Ja. Aber später meine Brüder war erwachsen und hat zurückgeschlagen. Und ich auch. Ich habe meine Vater geschlagen, weil ich habe gesehen, in Kindheit mit meiner Mutter. Ich war sehr aggressiv früher.
Mhm.
Ja. Ich habe schlechte Dinge gemacht, weil ich habe in diese Familie gesehen. Manchmal ich hasse meine Mutter, weil sie hat mich immer verlassen.
Ihre Schwester heiratet mit 15 Jahren, um von der Familie wegzukommen. Ihr Bruder kommt früh mit dem Gesetz in Konflikt. Dana geht sehr gerne in die Schule.
Ich war sehr gut in meiner Schule am Anfang. Ich hatte jedes Jahr Prämien genommen.
Also du warst
sehr klug.
Mhm.
Ja.
Mit 16 Jahren sucht sie sich eine neue Familie. Andere Teenager, die am Bahnhof wohnen.
4 Jahre. Ich war im Bahnhof geblieben. Mit anderen Kindern. War super im Bahnhof als zu Hause. Wir waren so wie eine große Familie.
Und habt am Bahnhof geschlafen?
Ja, ja, wir haben sehr gut verstanden. Und immer, wenn jemand hat Brot und wir haben zusammen gegessen.
Geteilt?
Ja.
Du hast keinen Kontakt mehr zu den Kindern, zu den anderen Jugendlichen?
Oh ja,
ja,
wirklich? Wir haben auch.
Auf Facebook?
Ja,
oder?
Ja, Facebook.
Auch in Rumänien verdient sie Geld durch Prostitution, doch nicht so viel wie in Österreich. Ihre Gedanken sind aber auch in Österreich immer bei ihrer Ersatzfamilie.
Ich habe einen Monat hier in Österreich gearbeitet. Ich habe beispielsweise 3.000 Euro genommen und dann 2 Monate nach Rumänien gefahren.
In Rumänien gibt sie das Geld aus und kommt mit leeren Händen wieder zurück nach Österreich.
Ich habe immer viele Kleidung eingekauft. Immer Laptop, Handy, Gold. Ich habe immer Geschenke gegeben für meine Freundin vom Bahnhof. Ich habe viel Geld genommen, aber ich habe nicht etwas für mich gemacht. Nur Party und dann mit meinen ganzen Freunden in die Stadt waren. Und ich habe für alles Kaffee gekauft und Essen und alles. Die Geld kommt so schnell, aber sehr schnell so schon weg.
Auch wenn Prostitution legal ist, verhindert das nicht die illegale Prostitution. Im Gegenteil.
Weil das ist das System Prostitution.
Es gibt in Österreich gute 6.000, die gemeldet sind, davon 3.500 ungefähr in Wien, die anderen in den anderen Bundesländern, und die Polizei geht aber von 10.000 Prostituierten aus. In den besten sich präsentierenden Bordellen gibt es auch immer den Bereich, wo das passiert, was niemand wissen darf.
Also wenn wir glauben, dass das funktioniert, indem wir das individuell für diese Frauen besser machen können, dann unterschätzen wir, wie mächtig das System an sich ist. Weil da gibt es einfach ganz klare Machtverhältnisse, die genau das so wollen, dass das so bleibt, dass die Frauen keine Rechte haben.
Und in Deutschland haben wir ja genau das, wo man eigentlich zum Wohle der Prostituierten ein Gesetz geschaffen hat, dass die nämlich eine Krankenversicherung bekommen, ihren Lohn einklagen können, die Möglichkeit dann haben, auszusteigen, indem sie vom Arbeitsamt unterstützt werden. Das war das Ziel. Und es hat im Prinzip genau das Gegenteil erreicht, weil die Polizei aufgrund von Prostitutionsausübung allein keine Kontrolle mehr machen darf. Und damit sind dem Menschenhandel alle Türen geöffnet und es ist nichts mehr kontrollierbar.
Dana arbeitet legal in Österreich. Nach einiger Zeit zieht sie aus der Wohnung der rumänischen Familie aus und mietet sich ein Studio. Sie arbeitet selbstständig und ohne Zuhälter. Aber wieder ist ihr Arbeitsplatz auch ihre Wohnung. Und bald kommt ein ganz neues Problem auf sie zu.
Im Studio, ich habe acht Monate die Drogen genommen.
Das hast du vorher nicht?
Nein.
Und warum hast du die Drogen genommen?
Eine rumänische Frau hat mir erzählt über das.
Und die hat gesagt, dann geht's leichter.
Ja.
Die meisten Frauen, die nicht mehr in der Prostitution sind, sagen, sie kennen keine einzige Frau, die ohne Alkohol, Tabletten, anderen Drogen auskommt. Auf Dauer heißt nicht immer, dass sie es selbst beschaffen müssen und bezahlen. Das ist etwas, was mitgeht vom Bordellbetreiber, vom Zuhälter. Das ist wie das ist dabei bei dem Preis, den du bezahlst für dein Zimmer. Also so, die werden schon versorgt, damit das ruhig gestellt bleibt und überhaupt die das machen können, was von ihnen verlangt wird.
Die Drogen erleichtern Dana die Arbeit, nicht nur psychisch, sondern auch körperlich.
Ich habe nichts gefühlt. Wegen die Schmerzen.
Was für Drogen waren das?
Amphetamin. Mhm. Sehr gefährlich.
Nehmen das viele Frauen?
Ja, leider ja.
Wie viele glaubst du von den Frauen?
Alle, kann nicht gut arbeiten ohne Drogen.
Ist es teuer?
Ich habe pro Woche 1.000 Euro ausgegeben. 1 Gramm war 100 Euro.
Die Drogendealer kommen auf Anruf. Sie tragen Anzug und sehen aus wie gewöhnliche Geschäftsmänner. Ihre Handelsware ist Amphetamin. Amphetamin hat einen hohen Suchtfaktor und kann auf lange Sicht bleibende Schäden in den Nervenzellen des Gehirns und einen körperlichen Verfall bewirken. Auf kurze Sicht steigert Amphetamin die Stimmung und das Lustempfinden.
Nimmt jemand einen Drogen, kann 15 Männer in einem Tag zu haben. Genau. Weil ich spüre nicht. Und die Amphetamin gibt die Lust, Männer zu haben. Ohne Drogen kann ich nicht arbeiten. Weil unsere Körper sind Limit, Grenze hat.
Und warum ist es körperlich so anstrengend?
Wegen der Position, wegen der Fantasie.
Dana meint die sexuellen Fantasien der Männer. Und diese werden durch Pornofilme befeuert.
Die alten Kunden sind nett, aber die Jungen ist anstrengend und hat viele Fantasien im Kopf. Ja, die jungen Männer ist gefährlich. Ist nicht gut für Erinnerung.
Warum sind das ausschließlich Frauen, die einen migrantischen Hintergrund haben? Das ist ja auch rassistisch. konnotiert, dieses Thema. Und das ist auch kein Diskurs.
Es nimmt ja der Menschenhandel mit Chinesinnen zu. Die kennen nicht einmal Englisch, die können überhaupt nichts. Die sind völlig denen ausgeliefert, die für sie übersetzen. Und das ist halt, wenn wir das Gesellschaft suggerieren, vor allem den Männern suggerieren, es ist normal, dass Frauen immer kaufbar sind, dass Sex immer zur Verfügung steht, egal welche Praktik. Und damit tue ich noch was Gutes, weil die armen Frauen, das ist ja denen schon klar, dass die das aus Armut machen, damit auch noch Geld verdienen können. Und das ist genau das, was wir im Moment in der Gesellschaft suggerieren. Es ist völlig normal. Und Frauen sind dafür da. Und darum finde ich ja das Gefährliche dran, an diesem Umgang mit der Prostitution, dass auch ein gesellschaftliches Frauenbild geschaffen wird.
Für Dana wird die Arbeit als Prostituierte immer schwerer. Trotz und wegen der Drogen.
Ich habe nicht gut gearbeitet, weil die Drogen kann man nehmen 24 Stunden immer, aber... Und dann nach den 24 Stunden schläft 48 Stunden.
Und dann hast du dann verdienst du kein Geld?
Ja, kein Geld. Ich habe oft gehört, als Prostituierten arbeiten, es ist wie normal zum Arbeiten. Das ist nicht wahr. Solange du deine Körper für Geld verkaufst, es ist nicht so, dass du einen normalen Job hast.
1997 stellte Schweden als erstes Land der Welt ausschließlich Kauf von Sex unter Strafe. Das Sexkaufgesetz war eine weltweite Sensation.
Im nordischen Modell darf die Frau nach wie vor die Prostitution ausüben. Sie wird dafür nicht bestraft und auch nicht gedemütigt. Und was sagen die Leute heute, 20 Jahre später? Dann sagen sie, wir würden dieses Gesetz nicht mehr hergeben. Es hat die Gesellschaft verändert.
Im Internet grassieren Mythen über die Auswirkungen des schwedischen Sexkaufsverbots. Man würde Prostituierten die Sozialhilfen streichen und ihnen die Kinder wegnehmen. Das Verbot dränge Prostitution in die Illegalität. Doch die Erfahrung zeigt, dass es Menschenhändlern viel schwerer fällt, Geld zu verdienen, wenn sie zum Beispiel permanent ihren Standort wechseln müssen, um nicht von Nachbarn angezeigt zu werden. Zusätzlich sinkt die Nachfrage der Kunden, wenn nicht das Bild vermittelt wird, dass Prostitution ein normales Dienstleistungsservice ist. Je besser die Bevölkerung Bescheid weiß, unter welchen Bedingungen die Mehrzahl der Prostituierten arbeiten müssen, desto weniger Männer wollen Sex kaufen. So trocknet der Markt aus.
Das nordische Modell gibt ja auch einen ganz klaren Appell an die Kunden: Es ist nicht normal, was ihr da kauft.
Dana arbeitet nicht lange ungestört in ihrem Studio. Bald wird sie von Mitgliedern einer Mafia unter Druck gesetzt. Sie wollen das Studio übernehmen. Mehrmals die Woche kommen sie und Dana muss regelmäßig die Polizei holen. Letztendlich bittet sie Hope for Future um Hilfe und schafft durch Andrea Staudenherz den Ausstieg. Die Aufarbeitung ihrer Vergangenheit wird Jahre dauern.
Wir machen jede Woche Therapie, Psychotherapie.
Man will sich nicht erinnern dran, aber die Erinnerungen kommen immer wieder, ne?
Immer.
Vor allem das Einschlafen fällt dir schwer.
Ich habe Tabletten bekommen.
Was für Tabletten?
Kyatilan 150 Milligramm und Ritiko 150 Milligramm zum Schlafen, ja.
Hast du viel geweint nachher? Oder
ist oh ja, immer.
Also warum fangst du zu weinen an?
Von Kindheit.
Kindheit?
Ja.
Mehr Kindheit als...
Ja, mehr, ja. Ich überlege mir immer, warum ich habe nicht in eine normale Familie zu gewachsen. Und dann später, ich war hier in dieser Prostitution arbeiten und ich bin jetzt 33 Jahre alt und Alkohol, Drogen, Prostituierten und schlechte Leute getroffen.
Doch für die Zukunft hat sie sich Ziele gesetzt.
Also, Geld sparen, das ist auch sehr wichtig für die Zukunft. Das nächste große Ziel ist der Schulabschluss, weil ich habe nur 6 Klassen. Das kommt in 2 Jahren. Ich habe einen Zettel hier angeklebt.
Was steht da drauf?
Können Sie anschauen?
Kannst du mich so lesen?
Ja, stopp der Gedanken an Vergangenheit und starte Gedanken in neue Zukunft. Ich habe schlechte Dinge gelebt und ich habe wieder ein gutes Leben angefangen.
Mittlerweile haben Norwegen, Kanada, Island, Irland, Israel und Frankreich das nordische Modell übernommen. Das war der Terre de Femme Podcast, gestaltet von Patrice Fuchs. Danke fürs Zuhören. Terre de Femme kämpft international für Frauenrechte, weil ein bisschen Gleichberechtigung nicht genug ist.